Hallo, hier ist Jörg Biesler von Der Rest ist Geschichte. Wir gehen auf Tournee, das heißt, ihr könnt uns live erleben. Zum Beispiel am 19. September beim Beats and Bones Podcast Festival im Berliner Naturkundemuseum und am 7. Oktober im Haus der Geschichte in Bonn. Alle Infos dazu hier in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Folge. Das war's.
Diese Szene ist vor ein paar Wochen im Netz aufgetaucht. Ein pausbäckiger Teenager sitzt in einem Luxusgeländewagen. Er trägt Anzug, Sonnenbrille und eine protzige Uhr am Handgelenk. Er lacht, hält eine Pistole aus dem Fenster und schießt in die Luft. Es ist seine Hochzeitsfeier. Der Teenager heißt Adam Kadyrov. Er ist 17 Jahre alt und einer der Söhne von Ramzan Kadyrov, dem Herrscher von Tschetschenien. Ramzan soll ziemlich krank sein und baut Adam vermutlich gerade zu seinem Nachfolger auf.
Er soll derjenige sein, der seinem Vater am ähnlichsten ist, der die wenigsten Skrupel hat, Gewalt anzuwenden. Putin lässt Ramzan Kadyrov absolut gewähren. Hier wird ein Regime ganz auf einen Autokraten zugeschnitten und das lassen wir so, weil genau so ist das beabsichtigt. So will ich Putin das. So soll es sein.
Die Kadyrov-Familie beherrscht Tschetschenien seit vielen Jahren. Mit äußerster Gewalt. Und das ist ganz im Sinne Moskaus. Warum das Land mit seinem Kampf um Unabhängigkeit immer wieder gescheitert ist und warum die Kaukasusrepublik so wichtig ist für Russland, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Ann Tran. Am 23. Oktober 2002 wird im Moskauer Dubrovka-Theater das Musical Nordost gespielt. Eine Liebesgeschichte eingebettet in die Geschichte der Sowjetunion. Sie ist ein Kassenschlager. Die Vorstellung ist ausverkauft, das Theater bis auf den letzten Platz besetzt. Es ist kurz nach 21 Uhr. Gerade läuft der zweite Akt. Plötzlich stürmen rund 40 Terroristen in das Theater, Männer wie Frauen. Sie sind maskiert und schwer bewaffnet. Sie nehmen hunderte Menschen als Geiseln, tagelang. Als Drahtzieher der Geiselnahme gilt der Tschetschene Shamil Basajew.
Und das, was Sie gefordert haben mit dieser Aktion, war der Abzug der russischen Armee aus Tschetschenien. Sie wollten ein Ende des Krieges herbeiführen. Und das Ziel für diese Leute war unter anderem die sogenannte Tschetschenische Republik Ichkeria auszurufen. Das war das große Ziel. Und im Übrigen gibt es diese Anhänger dieser Idee heute immer noch. Die sind allerdings so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber das war damals die Idee, mit solchen Terrorakten, nicht mit dem Krieg im Land, sondern mit solchen Terrorakten das zu erzwingen.
Das ist meine Kollegin Sabine Adler. Sie ist Osteuropa-Kennerin und als der zweite Tschetschenienkrieg wütet, ist sie Korrespondentin für den Deutschlandfunk in Moskau. Sie hat damals aus Tschetschenien berichtet, mit Beteiligten gesprochen und darüber ein Buch geschrieben. Ein Aspekt, den ich besonders spannend fand, dass unter den Angreifenden auch viele Terroristinnen waren. Man spricht von den sogenannten Schwarzen Witwen. Was hat diese Schwarzen Witwen ausgemacht?
Die hat ausgemacht, dass sie diesen Kampf der Männer unterstützen wollten. Und ich habe damals eine Familie kennengelernt, in der tatsächlich die Töchter bzw. Schwestern mit ihren Brüdern zusammen diesen Kampf geführt haben. Im Übrigen auch mit Billigung der Eltern. Also man hat sozusagen in diesen Kampf alles reingelegt an Man- und Women-Power, was man hatte, um ihn zu führen, um gegen das verhasste Moskau anzutreten. Und dass da auch Terror immer weiter um sich griff, das war etwas, was Teilen der tschetschenischen Zivilgesellschaft ganz, ganz großen Kummer gemacht hat. Aber andere haben das auch befürwortet. Ist diese tschetschenische Gesellschaft da nicht auch sehr gespalten gewesen? Und ich würde sagen, das ist sie in jedem Fall. Denn für viele Menschen war es überhaupt nicht hinnehmbar, mit Terror, also unschuldige Leute, in diesen Kampf überhaupt reinzuziehen.
Die Rebellengruppe bezeichnet sich selbst als Selbstmordkommando. Sie erklärten, wir sind nicht zum Überleben nach Moskau gekommen, sondern zum Sterben.
Aus dem überfallenen Theater in Moskau melden sich die tschetschenischen Terroristen damals mit einem Video. Darin schildern sie ihre Beweggründe und unterstreichen, sie sind zum Äußersten bereit.
Der russische Besatzer hat unser Land mit dem Blut unserer Kinder überflutet. Wir begehren Gerechtigkeit. Die Menschen wissen nicht, wie viele Unschuldige in Tschetschenien sterben. Die Scheichs, Frauen, Kinder, die Schwachen. Deshalb haben wir diesen Weg gewählt. Unser Kommando ist gekommen, um für die Freiheit des tschetschenischen Volkes zu sterben. Und es macht für uns keinen Unterschied, wo wir sterben. Und wir haben beschlossen, es hier in Moskau zu tun.
3 Tage nach Beginn der Geiselnahme, am Morgen des 26. Oktober 2002, beginnen russische Einheiten mit der Stürmung des Theaters. Über die Lüftungsschächte wird ein Betäubungsgas in das Theater eingeleitet. Viele Geiseln und Geiselnehmer werden bewusstlos. Dann kommen die Spezialkräfte. Bewusstlosen Terroristen schießen sie in den Kopf. Mindestens 123 Geiseln sterben an den Folgen des Gaseinsatzes. 5 Geiseln hatten die Terroristen zuvor getötet. Die russischen Behörden erklären später, alle Geiselnehmer seien getötet worden.
Also Terror spielte auf beiden Seiten eine Rolle. Also das war eine solche Härte und das hat den Menschen in Russland auch wirklich den Atem geraubt. Also diese Härte auf beiden Seiten.
Aber wenn man merkt, es führt zu nichts, warum greift man trotzdem auf tschetschenischer Seite immer wieder zu Terrorangriffen?
Ich würde sagen, in Ermangelung von politischen Verständigungsfähigkeiten, auch vielleicht in Ermangelung von Verhandlungsführern, von Sprechern. Denn Shamir Basajew war kein Sprecher. Der hat ja nicht versucht, mit jemandem aus dem Machtapparat von Putin zu sprechen, sondern der hat gesprochen durch Terrorattentate, unter anderem durch Flugzeugentführung, Abstürze, durch einen Angriff auf die Nachbarrepublik Inguschetien. Da sind auch wieder Dutzende von Polizisten und Soldaten gestorben, auch wieder sehr, sehr viele Zivilisten, über 100 Zivilisten. Also das ist wirklich eine Blutspur, die sich da entlang gezogen hat. Und keine Seite hat irgendwie den Versuch unternommen, das Ganze durch Gespräche, durch Verhandlungen politisch zu klären, sondern das war einfach die Sprache der Gewalt.
Und hat man in Tschetschenien überhaupt ein gemeinsames Ziel verfolgt? Wusste man, wofür man da kämpft?
Ich würde das bezweifeln, denn ich glaube, Tschetschenien war damals eine Teilrepublik, die so von Gewalt erschüttert war, dass man überhaupt nicht sagen konnte, also als normaler Bürger, der sich da nicht hat reinziehen lassen, da konnte man nicht sagen, man unterstützt die Tschetschenen, die gegen Moskau kämpfen, denn das waren eben Terroristen, die gegen Moskau kämpften. Und diese Solidarisierung, die war eigentlich praktisch nicht mehr möglich.
Zur Einordnung schauen wir mal auf die Karte. Tschetschenien liegt im Nordkaukasus. Zu den Nachbarn gehören Georgien, Dagestan und Inguschetien. Die Hauptstadt Grosny liegt rund 1500 Kilometer südlich von Moskau. Und schon vor den Terrorangriffen in den 1990er Jahren ist die Geschichte des Landes von Gewalt geprägt. War Tschetschenien vor der Sowjetzeit eigentlich ein eigenständiger Staat?
Ein eigenständiger Staat kann man nicht sagen, aber dass die Völker, die dort lebten im Kaukasus, im Nordkaukasus, die waren eigentlich unabhängig.
Das ist Jeronim Perovic. Er ist Historiker an der Uni Zürich und Experte für die Geschichte des Kaukasus, der Sowjetunion und Russlands. Er hat mir erklärt, was für ein Land Tschetschenien vor der Sowjetzeit gewesen ist.
Ein Staat hatten die Tschetschenen eigentlich nicht. Das waren Dorfgemeinschaften, die sich mehr oder weniger selbstständig regierten. Es gab aber, wenn man jetzt den ganzen Kaukasus anschaut, natürlich ganz viele verschiedene soziale Organisationsformen unter diesen Völkern. Es gab auch aristokratische Formen, aber eben die Tschetschenen hatten das nicht. Und auch die Bergdagestan oder die Inguschen, das waren verwandte Völker, die dort lebten, die hatten das nicht.
Wer lebte denn damals da und was machte die Tschetschenen als Bevölkerungsgruppe besonders?
Es waren eigentlich Volksgemeinschaften, die, wie man so sagt, demokratisch organisiert waren. Also das heißt, sie schlossen sich durchwegs auch zu Allianzen zusammen, um beispielsweise einen äußeren Gegner zu bekämpfen. Aber eigentlich waren es eben die Dorfgemeinschaften oder Clans, also Tape im Tschetschenischen, die hier die ausschlaggebende Rolle spielten mit ihren Dorfältesten und die über ihre Geschicke bestimmten. Das machte es auch für äußere Mächte schwierig, diese Völker zu unterwerfen, weil es keine übergeordnete staatliche Instanz gab, die für das ganze Volk gesprochen hätte. Also wenn irgendeine Gemeinschaft sich unterwarf, dann hieß das nicht, dass andere das auch so gemacht hätten. Das machte es schwierig, eben auch für Russland dann später dieses Volk zu unterwerfen.
Warum hatten denn schon so früh viele Mächte ein großes Interesse an diesem Fleckchen Erde im Nordkaukasus?
Ja, interessant war eigentlich, wenn wir die jüngste Geschichte anschauen, dass es, sagen wir mal, ab dem 16., 17. Jahrhundert drei Mächte waren, die um Einfluss gerungen haben. Das war Russland im Norden, das expandierte, das war das Osmanische Reich im Süden und das Persische Reich ebenfalls im Süden. Und mit der Zeit wurde Russlands Rolle immer wichtiger. Und ganz wichtig ist, dass Russland zunächst die Völker im Südkaukasus unterworfen hatte, also das heutige Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Und erst später eigentlich eingeklemmt zwischen den nördlich kontrollierten Teil des Kaukasus und dem südlichen, waren dann eigentlich diese Völker, also die Tschetschenen, dagestanischen Bergvölker, Inguschen und dann war auch im westlichen Nordkaukasus die sogenannten Tscherkessen, die noch nicht unterworfen waren. Und eigentlich gab es keine strategische Notwendigkeit für Russland, diese zu unterwerfen. Es gab keine Rohstoffe dort. Handelswege waren eigentlich schon erschlossen. Man konnte Handel von Norden nach Süden treiben. Aber es waren eigentlich wie weiße Flecken zwischen den nördlich kontrollierten Teilen im Nordkaukasus und den südlich kontrollierten Teilen, die es im 19. Jahrhundert dann zu unterwerfen galt. Das Problem war dann aber, dass eigentlich der Aufwand, den Russland betreiben musste, um diese Völker zu unterwerfen, in keinem Verhältnis stand zum eigentlichen, sagen wir mal eben, ich sage diesen strategischen Wert, der dieses Gebiet eigentlich hatte. Also der Krieg gegen diese Bergvölker, der irgendwo in den 1820er Jahren begann, also die große militärische Auseinandersetzung, setzte sich fast über 50 Jahre fort und verschlang auf dem Höhepunkt etwa ein Sechstel des imperialen Budgets von Russland.
Erinnert mich so ein bisschen an so Sammelalben, wo man eben ganz, ganz viel Sticker schon gekauft hat, aber bis zum Schluss reicht es eben nicht und dann gibt man Unmengen für Geld aus, nur um dieses Album komplett zu bekommen.
Ja, also auch schon Zeitgenossen haben eigentlich den Nutzen dieses Krieges in Frage gestellt. Sie haben sich gefragt, wieso, was bringt Russland eigentlich dieser Krieg gegen diese Bergvölker? Aber einmal gestartet, nahm dieser Krieg eben eine eigene Dynamik an und musste fortgesetzt werden, bis diese Völker unterworfen waren. Die eigentliche Logik war eigentlich in dieser Dynamik. Mhm. Und es gelang diesen Bergvölkern, den Tschetschenen, aber auch den Bergdagestanern, sich so lange dann auch Widerstand zu leisten, weil sie sich erstmals in der Geschichte eigentlich zu einer festen Allianz verbunden hatten, nämlich in der Form eines Imamats. Also eines auf der Scharia basierenden Staates, der zentralistisch organisiert war.
Waren denn diese Bergvölker muslimisch?
Die waren muslimisch. Der Islam kam eigentlich aber relativ spät zu ihnen. Also er hatte Fuß gefasst in Dagestan zunächst, schon im 7. Jahrhundert, und breitete sich dann langsam auf den Nordkaukasus aus. Die Tschetschenen wurden im Laufe des 16., 17. Jahrhunderts islamisiert. Wir sind im 19. Jahrhundert, wo dann Russland es schafft, diesen Widerstand zu brechen, das Imamat zerfällt. Und dann kommt die Zeit eigentlich bis in die Sowjetzeit hinein, wo es eine Phase gibt, zunächst einer Unterdrückung noch im imperialen Russland. Dann kommt die Revolution, also Lenin und seine Bolschewiken kommen an die Macht und sie versprechen eigentlich jetzt, und das ist ganz neu, den Völkern des imperialen Russlands Freiheit. Und sie versprechen ihnen Freiheit in der Form dieser autonomen Republiken, die sie ihnen geben. Das war die Theorie. In der Praxis war es dann aber so, dass natürlich neben diesen staatlichen Gebilden, die es gab, die kommunistische Partei eigentlich das Sagen hatte. Das heißt, die Sowjetunion war zwar ein föderal organisierter Staat mit diesen ethnisch definierten territorialen Gebietseinheiten. Das eigentliche Sagen hatte aber natürlich die Partei, die war zentralistisch organisiert. Die staatlichen Sicherheitsapparate, der Geheimdienst und so weiter, die haben eigentlich dann das Ganze zusammengehalten.
1922 wird die Sowjetunion gegründet, mit Lenin an der Spitze. Der stirbt 1924 und der nächste starke Mann wird Josef Stalin. Er formt die Sowjetunion zu einem Unterdrückerstaat. Zum neuen, alten Stalin-Kult in Russland haben wir gerade erst eine Folge gemacht. Hört da doch gerne rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Jedenfalls bedeutet das Stalin-Regime für Tschetschenen und viele andere Völker in der Sowjetunion erhebliche Repressionen. Dagegen regt sich Widerstand. Im Zweiten Weltkrieg dachten dann manche Tschetschenen vermutlich, dass ihnen ausgerechnet die Deutschen helfen könnten. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ein Druck, könnte man das so sagen, der Teile, manche Tschetschenen, in die Arme der Deutschen, der NS-Gefolgschaft trieb?
Sie wurden unterdrückt in der Stalinzeit und haben jetzt eine Möglichkeit gesehen, diese Sowjetherrschaft, diese Repression, die sie erlebt haben, das abzuschütteln. Das war nicht nur ein Phänomen, das wir im Kaukasus und bei den Tschetschenen antreffen. Wir sehen das im Baltikum, wir sehen das in der Westukraine beispielsweise und wir sehen das eben auch im Kaukasus. Also im Kaukasus, in Tschetschenien vor allem, war es aber vor allem eher eine Passivität. Die Leute wollten sich eigentlich nicht unbedingt an einem Krieg beteiligen, der sie nicht interessierte. Sie wollten nicht für die sowjetische Sache sterben. Viele haben in den Reihen der Roten Armee gedient und gekämpft gegen Nazi-Deutschland. Ein großer Teil aber wollte sich nicht mobilisieren lassen. Und es gab sogar aktiven, bewaffneten Widerstand in Tschetschenien. Und dieser bewaffnete Widerstand hat den Kontakt mit den vorrückenden Truppen Nazi-Deutschlands gesucht. Also es gab hier punktuell Formen auch der Kollaboration.
Wie kam denn dieser antisowjetische Aufstand 1940-41 zustande?
Naja, eben, es waren Banden, die sich in die Berge, die sich in die Wälder zurückgezogen haben. Es gab seitens Nazi-Deutschlands Truppen, die ausgebildet wurden, um hinter die Frontlinien den Kontakt mit diesen Aufständischen zu suchen. Die wurden auch per Fallschirm hinter die Frontlinie abgesetzt. Das war, wie gesagt, das waren nicht Tausende von Widerstandskämpfern, sondern es waren vielleicht Hunderte, die sich diesen bewaffneten Banden angeschlossen haben und die den Kontakt mit Nazi-Deutschland gesucht haben. Und die Vorstellung war natürlich, dass falls Nazi-Deutschland den Krieg gewinnt, Tschetschenien dann unabhängig werden würde, vielleicht auch als Dank für die Unterstützung, die sie den Deutschen gewährt haben.
Aber die Rechnung ging nicht auf, oder wie viel Unterstützung hat man von Nazi-Deutschland bekommen?
Die Rechnung ging nicht auf, also man hat minimale Unterstützung von Nazi-Deutschland bekommen, weil auch es Nazi-Deutschland gar nicht geschafft hat, in das eigentliche Tschetschenien vorzurücken. Also der Vormarsch wurde aufgehalten von der Roten Armee und die Wehrmacht befand sich etwa 9 Monate lang in diesen Gebieten. Und nach der Wende bei Stalingrad wurde die Wehrmacht dann wieder auch zurückgedrängt. Und die Rote Armee hat dann angefangen, diese Gebiete, die Aufständischen natürlich aktiv zu bekämpfen und hat es eigentlich geschafft, diesen Widerstand völlig zu brechen.
Der Aufstand wurde also niedergeschlagen und Stalins Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Er bestrafte den Widerstand der Tschetschenen mit Deportationen im Februar 1944. Die angebliche Zusammenarbeit mit den Deutschen diente Stalin als willkommenes Argument.
Die Gründe für die Deportation sind nicht ganz klar bis heute. Die Entscheidung natürlich fiel im Rahmen des Politbüros, also haben nur wenige Männer haben das gefällt.
Da kamen viele Faktoren zusammen. Misstrauen, vermeintliche Illoyalität oder Kollaboration mit den Deutschen. Außerdem war die Gelegenheit günstig.
Es gab aber einfach auch die Möglichkeit, also die Truppen, die sowjetischen Truppen, die Rote Armee, die waren mobilisiert, die waren vor Ort. Da haben wir entschieden, wenn wir schon dort sind, dann lösen wir sozusagen dieses Problem ein für alle Mal und deportieren die Tschetschenen. Tschetschenen, Inguschen und andere Nordkaukasusvölker, die wurden wie Vieh in Waggons verfrachtet. Insgesamt etwa 600.000 Menschen aus dem Nordkaukasus wurden deportiert, um zu verhindern, dass es zu irgendwelchen Formen des organisierten Widerstandes kommen würde.
Kein Volk, keine Religionsgruppe. Niemand im Nordkaukasus war vor den Deportationen sicher.
Das heißt, alle wurden deportiert, ausnahmslos. Sie sollten eigentlich entwurzelt werden, sie sollten sowjetisiert werden, sie wurden in die Kolchosen dort gezwungen, sie sollten zu Sowjetmenschen erzogen werden. Viele überlebten das aber nicht, also Zehntausende starben schon auf der Reise oder in den ersten Jahren des Exils. Das war das größte Trauma, das die Tschetschenen in ihrer Geschichte erfahren haben.
Das heißt, Tschetschenien war dann menschenleer?
Tschetschenien war menschenleer und wurde besiedelt von zum Teil Nachbarvölkern, also Osseten, Dagestanern, zum Teil aber auch von Russen und Slawen, die vom Landesinnern dort angesiedelt wurden.
Das muss man sich mal vorstellen. Stalin nimmt ein ganzes Volk in Kollektivhaftung. Weil einige Tschetschenen mit den Deutschen kollaboriert haben, bestraft er die gesamte Gesellschaft und lässt die Menschen nach Zentralasien deportieren. Tschetschenen und andere Nordkaukasusvölker müssen ihre Heimat verlassen. Sie werden gefoltert. Es kommt zu willkürlichen Hinrichtungen. Das Ausmaß der Gewalt ist unbeschreiblich. ...1953 stirbt Josef Stalin. Mit Nikita Ruschtschow beginnt die sogenannte Tauwetterperiode. Die vertriebenen Tschetschenen, die den Terror überlebt haben, dürfen in ihre Heimat zurückkehren.
Als sie dann zurückkamen, als sie rehabilitiert wurden nach dem Tod von Stalin, also unter Ruschtschow 1956, 1957, kamen sie eigentlich mit einer neuen nationalen Identität zurück, die sie vorher so nicht hatten. Das war auch eine Folge dieses Exils, diese kollektive traumatische Erfahrung, welches dieses ganze Volk hatte.
Wie hat sich dann durch diese, sagen wir, Entspannung der Lage das tschetschenisch-sowjetische Verhältnis verändert?
Ja, es gab natürlich zu Anfang gab es Spannungen, auch mit den Leuten, die dort angesiedelt wurden, also die Häuser der Tschetschenen besetzten, wenn sie so wollen. Danach aber vor allem die 60er, 70er Jahre war eigentlich eine relativ friedliche, eine relativ ruhige Zeit in Tschetschenien, aber überhaupt auch in der Sowjetunion. Also die sowjetische Führung hat relativ viel dann auch dort investiert. Sie haben Industrie gebaut, sie haben zum Beispiel Grozny, die Hauptstadt, auch heutige von Tschetschenien, modernisiert, einen Flughafen gebaut und so weiter. Das ist eine Zeit, die bis heute in relativ guter Erinnerung ist. Also eine Zeit, wo es keine großen Konflikte eigentlich gab.
Also es war eine relativ friedliche Zeit, aber immer noch ein abhängiges Verhältnis zwischen Tschetschenen und Sowjets. Hat man denn dann auch Alltag zusammen geteilt? Gab es da irgendwelche Gemeinsamkeiten? Hat sich da was durchmischt?
Also ich würde sagen, es war ein friedliches Zusammenleben. Die Menschen selbst hatten wenig Probleme untereinander, also Inguschen, Tschetschenen und Russen. Heiraten beispielsweise gab es aber eher bei Tschetschenen, wenn außerhalb ihrer Republik. Also es war nicht so angesehen, dass sich Tschetschenen mit Russen innerhalb von Tschetschenien und Inguschetien verheiraten. Das fand eher außerhalb statt. Also der spätere erste Präsident Tschetschenien, Chokhar Tudayev beispielsweise, der eine Karriere im Militär gemacht hat, außerhalb Tschetscheniens, der war mit einer Russin verheiratet, außerhalb von Tschetschenien. Solche Formen des, sagen wir mal, des Miteinander gab es, aber ein wirklich harmonisches Zusammenleben und eine Durchmischung gab es in Tschetschenien selbst eigentlich eher nicht.
Und welche Rolle spielte die Religion noch unter den mehrheitlich muslimisch geprägten Tschetschenen?
Die Religion wurde ja in der atheistischen Sowjetunion ohnehin eher unterdrückt. Es gab einen offiziellen Islam, der aber staatlich kontrolliert wurde. Also diese Sufi-Bruderschaften, die es in Tschetschenien traditionell gab, die wurden eher in den Untergrund gedrückt. Und tatsächlich fand dann auch eine Säkularisierung der tschetschenischen Gesellschaft statt. Man sieht auch die Forderung, die erste nach Unabhängigkeit dann in der zerfallenen Sowjetunion Anfang der 90er Jahre, das waren säkulare Forderungen. Das religiöse Element kam dann erst mit dem Krieg, mit der Radikalisierung eigentlich hinzu.
Aber war diese Radikalisierung womöglich auch nur möglich, weil man damals die muslimische Minderheit unterdrückt hat und die in den Untergrund gegangen ist? Weil im Untergrund kann alles passieren.
Also ich meine, der Untergrund war relativ gut kontrolliert. Es gab nicht einen lebendigen Untergrund, einen Widerstand, der sich über die ganze Zeit gehalten hätte. Das muss man so nicht sehen. Ich glaube, es war eher so, dass im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion, der Bestrebungen auch der Unionsrepubliken unabhängig zu werden von der Sowjetunion, diese ganze Souveränisierungswelle hat eben auch Tschetschenien, aber auch andere Teile der Sowjetunion, Baschkortostan, Tatarstan beispielsweise, erfasst und Hoffnung gegeben, dass jetzt hier endlich etwas möglich werden würde, auch für die Tschetschenen im Rahmen eines autonomen, wirklich autonomen oder sogar unabhängigen Staates.
Und diese Hoffnung auf einen unabhängigen Staat Tschetschenien wird größer, als 1991 die Sowjetunion zusammenbricht. Und waren das realistische Hoffnungen?
Ja, es waren realistische Hoffnungen, weil es war viel in Bewegung in der Gorbatschow-Zeit. Und Tschetschenien und die Unionsrepublik mindestens, die hatten ja per Verfassung sogar das Recht auf Austritt aus der Union. Das hatte Tschetschenien nicht, weil sie im Rahmen einer anderen Unionsrepublik Autonomie hatten, nicht gleichgestellt waren wie die anderen Unionsrepubliken. Also sie wollten gleichgestellt werden, sie wollten auch das Recht auf Austritt aus der Sowjetunion. Das hat aber dann nicht funktioniert, weil die russische Regierung, die dieses Recht für sich eingefordert hatte von der Sowjetunion, also Russland wurde ja unabhängig, genau wie die Ukraine und Belarus und so weiter, das den eigenen nicht russischen Völkern nicht zugestanden hatte. Dann wäre ja Russland zerfallen. Und das wollte Boris Jelzin, damaliger Präsident, unbedingt verhindern.
In der Sowjetunion gab es 15 sogenannte Unionsrepubliken. Zu denen gehörten beispielsweise die heutige Ukraine, Belarus und Georgien. Diese Republiken hatten laut Verfassung ein Austrittsrecht, so wie Jeronim Perovic gerade erklärt hat. Dieser Status half diesen Ländern also auf ihrem Weg in die Souveränität. Tschetschenien hatte diesen Status und dieses Recht nicht, wollte aber auch unabhängig werden und erklärte schon 1990-91 einseitig die Loslösung von Moskau. Das wurde aber weder von Russland noch international anerkannt. Ich habe Jeronim Perovic gefragt, ob es sinnvoll gewesen wäre, wenn die internationale Gemeinschaft Tschetschenien damals als Souveränstaat anerkannt hätte.
Ja, das war eine schwierige Frage, weil das sind sehr delikate, auch völkerrechtliche Fragen. Also da hätte es ja ein Referendum geben müssen in ganz Russland, um diese Frage zu klären. Das ist wie bei den Katalanen in Spanien beispielsweise. Ja, die, wenn sie Unabhängigkeit fordern, dann können sie das nicht einfach einseitig machen, sondern müsste die ganze spanische Bevölkerung befragt werden und ihnen dieses Recht geben. Das sind heikle und schwierig lösbare internationale Frage. Auf jeden Fall wollte das die Zentrale in Moskau nicht. Sie wollte vor allem nicht, dass sich ein Präzedenzfall hier etabliert, also Tschetschenien bekommt Unabhängigkeit. Was ist dann mit den anderen nicht russisch besiedelten Gebieten, die solche Bestrebungen auch haben, eben Tatarstan, Baschkortostan, allenfalls auch andere. Da wollte man einen Dominoeffekt eigentlich verhindern. Und ist dann in Tschetschenien auch einmarschiert und wollte diese Unabhängigkeit eigentlich stoppen.
Und so beginnt im Dezember 1994 der erste Tschetschenienkrieg. Russische Truppen rücken nach Tschetschenien ein. Offiziell, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Moskau rechnet mit einem schnellen Sieg und der raschen Einnahme der Hauptstadt Grozny. Doch die Operation wird zum Desaster für Russland. Schlecht ausgebildete Wehrpflichtige mit geringer Moral treffen auf einen gut bewaffneten und hartnäckigen Widerstand. Es kommt zu Straßenschlachten in Grozny. Ganze Ortschaften werden verwüstet. In Russland wächst der Unmut gegen diesen Krieg. Und im Sommer 1996 wendet sich das Blatt. Tschetschenische Kämpfer erobern Grozny und zwingen Moskau an den Verhandlungstisch.
Russland hat sich vollständig verkalkuliert. Also eben, sie haben gemeint, sie könnten mit einer kleinen, begrenzten Militäroperation die Lage unter Kontrolle bringen. Und sie hatten sich in zweifacher Hinsicht verkalkuliert. Also die Tschetschenen waren bewaffnet. Sie konnten sich bewaffnen aus den Beständen der Sowjetarmee, aus diesen Kasernen haben sie Waffen geholt. Und zum Zweiten waren sie eben mobilisiert. Es gab so ein tschetschenisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Und Dudajew hat das eben sehr stark gepflegt.
Tschuchar Dudajew, den Jeronim Perovic hier anspricht, war der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung gegen Moskau. Er regiert Tschetschenien bis zu seinem Tod. Dudajew stirbt bei einem Anschlag während des ersten Tschetschenienkrieges.
Also diese Ungerechtigkeit, die ihnen erfahren war unter Stalin, die Deportation, das haben ja alle Tschetschenen, alle tschetschenischen Familien haben das erfahren. Und mit dem hat er gespielt, hat er gesagt, das war eine Ungerechtigkeit und jetzt muss Gerechtigkeit hergestellt werden und wir müssen uns wehren. Wenn wir uns nicht wehren, kann uns das gleiche Schicksal nochmals widerfahren. Und jetzt in diesem Moment interveniert Russland und im Grunde bestätigt genau die Ängste, die Dudajew die ganze Zeit geschürt hat unter den Tschetschenen. Dann gibt es ja nach 2 Jahren Krieg einen Waffenstillstand, ein Friedensabkommen, wo man sagt, 5 Jahre lang seid ihr faktisch unabhängig. Und das ist aber wiederum keine gute Zeit für Tschetschenien.
Warum nicht?
Ja, weil es hier dann zu politischen Grabenkämpfen kommt, um einzelne Kriegsfürsten, die sich bekriegen. Es herrscht ein bisschen Anarchie im Land. Es gibt auch Kämpfer, die aus dem Ausland kommen, Islamisten. Und es gibt eine ungute Dynamik, fast eine Form von, man könnte sagen, Tschetschenien steht zu diesem Zeitpunkt am Rande eines Bürgerkriegs eigentlich. Also es gibt keine zentrale staatliche Ordnung, die das Ganze irgendwie beruhigen könnte. Es ist recht viel Chaos im Land und das ermöglicht es dann eben dann später Leuten wie Basajew mit seinen Kriegern in Dagestan einzufallen, was dann den zweiten Tschetschenienkrieg auslöst.
Da ist er wieder, Schamil Basajew, der Drahtzieher der Geiselnahme in dem Moskauer Theater. Der war nicht nur Terrorist, sondern auch Islamist. Ich erwähne das, weil der Islamismus in den 1990er Jahren Aufwind in Tschetschenien bekommt. Der Islam wird in diesem Konflikt instrumentalisiert. Noch einmal meine Kollegin Sabine Adler.
Das war eine wirklich wichtige Rolle, denn es war die Religion, die immer zum Zweck und auch zum Ziel in Tschetschenien erklärt wurde. Und weil das eben eine islamische Bewegung war, keine islamistische, eine islamische Bewegung, hat sie zunächst auch viel Unterstützung aus arabischen Staaten bekommen. Die Tschetschenen sind auch militärisch unterstützt worden, im Übrigen auch durch Kämpfer unterstützt worden. Und diese islamische Unterstützung, muslimische Unterstützung, die wurde dann immer mehr eine islamistische. Und das ist das, was in der Zwischenzeit zwischen dem Ende des ersten Tschetschenienkrieges 1996 bis zum Jahr 1999, als Putin an die Macht kommt, zunächst als Ministerpräsident. Da gibt es also tatsächlich eine Islamisierung und auch einen sich ausbreitenden Widerstand im Kaukasus über die Republik Dagestan noch hinaus, mit dem Ziel, ein Kalifat zu errichten im Kaukasus. Also da ging es tatsächlich um, wenn man so will, um Gotteskrieger. Und deshalb war diese Beruhigung da auch überhaupt nicht zu erreichen.
Schamil Basajew jedenfalls, der Islamist und Terrorist, greift im August 1999 die russische Republik Dagestan an. Er und seine Leute rufen eine islamische Republik aus. Es folgen weitere Anschläge auf russischem Territorium. Zu manchen hat Basajew sich bekannt, bei anderen ist nicht ganz klar, ob sie den Tschetschenen vielleicht nur in die Schuhe geschoben werden sollten. Der russischen Führung reichen die Aggressionen aber, um selbst zum Angriff zu blasen. Die de facto Unabhängigkeit Tschetscheniens nimmt sie zunehmend als Bedrohung wahr. Und so marschieren am 1. Oktober 1999 russische Truppen in Tschetschenien ein. Alles unter Führung des frisch ernannten Ministerpräsidenten Wladimir Putin.
Und das Erste, was er natürlich macht, er will Recht und Ordnung aus seiner Sicht in Tschetschenien wiederherstellen, wo das praktisch aus dem russischen Staatsverband entgleitet ist, wo aus seiner Sicht einfach Anarchie herrscht.
So ein bisschen wie das schwarze Schaf in der Herde.
Genau, so ein schwarzes Loch, wenn Sie so wollen, wo der Staat keine Zugriffsmöglichkeiten hat, also der Zentralstaat.
Also war der zweite Tschetschenienkrieg ganz in Putins Sinne?
Eigentlich schon. Und er führt diesen Krieg ja eigentlich noch als Ministerpräsident. Also Boris Jelzin ernennt ihn ja zuerst zum Ministerpräsidenten. Putin hat natürlich einen KGB-Hintergrund, er kommt aus dem KGB, wird dann Ministerpräsident und noch als Ministerpräsident im August 1999 reagiert er auf den Einfall islamistischer Kräfte aus Tschetschenien nach Dagestan und erklärt ihn erneut Tschetschenien eigentlich den Krieg, also im Sinne einer Militäroperation gegen den internationalen Terrorismus, wie er das sagt.
Also er hat es damals Antiterroroperation genannt und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass das eine immense Diskussion ausgelöst hat, weil man gesagt hat, wie kann man innerhalb eines Landes das Militär einsetzen gegen Terror? Also das waren schon die richtigen Fragen, die da in der Gesellschaft gestellt wurden. Da ist Putin aber drüber weggegangen. Das, was er wollte, war, dass Tschetschenien wieder unter russische Kontrolle kommt und dass es ganz klar ist, das ist eine autonome Republik innerhalb von Russland und diesen Platz hat es einzunehmen.
Was die Tschetschenienkriege von damals mit dem Krieg in der Ukraine heute zu tun haben, erklärt meine Kollegin und Osteuropa-Kennerin Sabine Adler.
Also man kann ein paar Parallelen erkennen, unter anderem erstmal an der Bezeichnung. Ne? Also das ist eben auch kein Krieg, sondern das ist jetzt eine militärische Spezialoperation. Und die Vorgehensweise, Gebiete zu besetzen und da erstmal ein Referendum anzuberaumen, was von vornherein gefälscht wird. Das war in Tschetschenien gefälscht, dieses Referendum unter Achmet Kadyrov im Jahr 2003. Das hat die Frage über die Unabhängigkeit Tschetscheniens gestellt und hat dann, oh Wunder, als Ergebnis gehabt, nein, Tschetschenien möchte zu Russland gehören. Also das war so derartig unglaubwürdig. Das war so unglaubwürdig wie das Referendum auf der Krim und in der Ostukraine. Und was dann in der Folge geschehen ist, das ist, finde ich, wirklich wie eine Blaupause. In Tschetschenien hat man erlebt, dass die Zivilgesellschaft vollkommen ausgelöscht wurde, dass jeder Gegner des Machthabers um sein Leben fürchten musste. Und das ist in der Ostukraine seit 2014 der Fall und seit 2022 in den neu besetzten Gebieten, die Russland unter seiner Knute hält, ist das genau auch der Fall. Das heißt also, die Zivilgesellschaft, jeder, der politisch anders denkt, oppositionelle Aktivisten, kann nicht in diesem Gebiet leben. Der muss die Flucht ergreifen oder sie, wenn er mit dem Leben davonkommen möchte, nicht in einem Folterkeller landen möchte. Denn es herrscht jetzt dieses absolute Regime. In diesem Fall ist der FSB der Vorreiter gewesen für die Errichtung dieses Regimes. Bei Tschetschenien war es das Regime von Ramzan bzw. Ahmed zunächst Kadyrov, dann Ramzan Kadyrov. Und jetzt ist es der FSB gewesen, der russische Geheimdienst und dann abgelöst von der Nationalgarde. Das heißt also, Russland installiert in den besetzten Gebieten ein Gesellschaftssystem, das auf purer Macht, Demonstration, Härte, Gewalt eigentlich Diktatur beruht. Und insofern, finde ich, ist diese Parallele auf jeden Fall gegeben.
Im Zweiten Tschetschenienkrieg nimmt die russische Armee nach nur wenigen Monaten die tschetschenische Hauptstadt Grosny ein. Putin ernennt den obersten islamischen Geistlichen, Achmad Kadyrov, zum sogenannten Verwaltungsleiter in Tschetschenien. Er ist der Vater des heutigen Herrschers, Ramzan Kadyrov. Achmad hat im Ersten Tschetschenienkrieg noch im Widerstand gegen Russland gekämpft und vollzieht nun einen ideologischen U-Turn.
Er hat das ja selber so nicht erklärt. Er hat überhaupt nicht über seine Beweggründe gesprochen, jetzt von dem Gegner Moskaus nur mal zum Befürworter zu werden. Und es könnte schon sein, dass er angenommen hat, dass mit Wladimir Putin, der Geheimdienstchef war zuvor, der auch ganz schnell aufgestiegen ist im Kreml, in der Kreml-Administration, dass er diesem Mann einfach diese harte Hand zugetraut hat und vielleicht auch darauf gehofft hat, dass es sowas wie eine Befriedung des Kaukasus gibt und Tschetscheniens gibt. Denn das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja alles dieser Kampf um die Unabhängigkeit, dieser erste Tschetschenienkrieg ist mit einer unendlichen Gewalt auch in Tschetschenien einhergegangen. Und dass man sich wünschen könnte, dass dann endlich mal Ruhe ist und tatsächlich so etwas wie Frieden einsetzt. Und wenn es auch nur ein Diktatfrieden und ein befohlener Frieden ist, vielleicht war das ein Beweggrund, aber man hat das so von ihm nie gehört.
Okay, und man kann auch nicht sagen, dieser Seitenwechsel hat dann schlussendlich dazu geführt, dass Russland dann diesen Tschetschenienkrieg gewonnen hat.
Vielleicht doch, weil Kadyrow sich in den Dienst von Putin gestellt hat. Mhm. Und er war da tatsächlich dazu bereit, unendlichen Druck auf das eigene Volk auszuüben, jede Art von Widerstand im Keim zu ersticken, um da tatsächlich Ruhe zu kriegen. Und mit der Ruhe war es dann aber doch relativ schnell vorbei. Und Kadyrow hat sich auch gar nicht als derjenige entpuppt, der diese absolute Ruhe herstellen konnte. Denn als der zweite Tschetschenienkrieg losging, das war praktisch eine der ersten Amtshandlungen von Wladimir Putin. Und im Übrigen war das auch die Hoffnung von Boris Jelzin, dem damaligen Präsidenten, dass Putin aufräumt im Kaukasus, in Tschetschenien. Und mit Kadyrow ist das aber so noch nicht eingetreten. Weil was passiert ist während dieses zweiten Tschetschenienkrieges, waren unglaublich viele Anschläge. Mhm. Also Tschetschenien, der Kaukasus war von Terror erschüttert und der Terror griff immer weiter auch in Richtung Russland aus.
Mit Ahmad, der 2004 bei einem Anschlag stirbt, beginnt die Kadyrow-Dynastie in Tschetschenien. Mehr oder weniger seitdem regiert der Kadyrow-Clan Tschetschenien wie ein Familienunternehmen, unterstützt von Moskau. Ahmads Sohn Ramzan Kadyrow, der das Land seit 2007 mit harter Hand regiert, soll gesundheitlich angeschlagen sein und bereits die nächste Generation in Position bringen. Seinen noch minderjährigen Sohn Adam, der mit der Pistole, dem Luxusauto und der Protzuhr vom Anfang der Folge. Die Macht soll also erneut von Vater zu Sohn übergeben werden. Mit Putins Segen. Nur, wie steht es wirklich um Ramzan Kadyrow?
Man sieht ihn ab und zu, wenn er im Kreml mit Wladimir Putin zusammensitzt. Und das sind dann solche ganz komischen, gestellten Situationen. Putin sitzt am Schreibtisch, er an einem solchen Tischchen so quer davor. Und er muss dann irgendwie Rechenschaft abgeben oder irgendwelche Sätze, die Putin bestätigen, verlautbaren. Und bei solchen Gelegenheiten sieht man, dass er unglaublich aufgedunsen ist, sich offensichtlich schwer bewegen kann und auch schwer sprechen kann. Er ist zum Teil überhaupt nicht verständlich. Und dann gibt es aber auch wieder andere Situationen, wo er eigentlich relativ normal aussieht. Und das, was wir erfahren, ist, dass er Nierenprobleme haben soll, angeblich eine Nierentransplantation. Da hat man angeblich auch den Autokonvoi, diesen tschetschenischen, vor einer entsprechenden Klinik in Moskau gesichtet. All das sind ehrlich gesagt Gerüchte. Es gibt überhaupt keine Bestätigung dafür, jedenfalls keine seriöse. Aber das ist immerzu etwas, was allerdings auch seit Jahren schon kursiert.
Was hätte denn der Westen aus den Tschetschenienkriegen lernen können für den Umgang mit Russland und Wladimir Putin?
Ich meine, diese Brutalität, mit der Putin vorgegangen ist, um den tschetschenischen Widerstand hier zu brechen, ich meine, das hätte schon eigentlich die Alarmglocken läuten sollen bei uns in Europa.
Ich glaube, die ganz große Gefahr besteht darin, dass da ein derartig fest installiertes System am Werk ist, das mit einer eingeschüchterten Bevölkerung umgeht, umspringt, wie es möchte, und diejenigen, die damit nicht einverstanden sind, gar nicht mehr da sind. Das heißt also, ein solches Regime von innen heraus zu brechen, aufzulösen, zu beseitigen, das halte ich für fast unmöglich. Und das ist eigentlich die wirklich schlimme Nachricht. Das ist in Bezug auf Russland, ein Russland nach Putin, eine furchtbare Perspektive, weil wir das jetzt schon sehen, dass diejenigen, die jetzt bei dieser alternden Regierungsmannschaft um Putin herum ersetzt werden, die Söhne, die Töchter sind. Das heißt also, das geht genauso weiter. Und in der Ukraine sind ja die Menschen, die für eine demokratische Ukraine eingestanden haben, weg aus diesen Gebieten. Und dass sich da dann ein demokratisches ukrainisches System dort nochmal ausbreiten kann, wenn man überhaupt, und das ist natürlich ja eine unendlich schwierige Aufgabe, diese Besatzungsmacht Russland dort rauskriegt. Also ich glaube, das sind zwei derartig große Aufgaben, Herkulesaufgaben, dass ich im Moment überhaupt keine Kraft sehe, die bewerkstelligen kann.
So die Einschätzung von Sabine Adler und Jeronim Perovic. Ihnen danke ich für Ihre Expertise in dieser Folge. Beim nächsten Mal geht es hier um Geschichtsfälschung und warum es immer noch Leute gibt, die denken, dass Adolf Hitler links gewesen wäre.
Die Idee besteht ja eigentlich darin, den Nationalsozialismus der politischen Linken zuzuschreiben und damit natürlich die politische Rechte für die Gegenwart sozusagen ja, zu rehabilitieren und eigentlich die politische Rechte auch in gewisser Weise zu entkriminalisieren.
Recherche und Redaktion Monika Dittrich, Regie und Produktion Robert Hausburg, Faktencheck Jule Dieterle, Andreas Schöllig und Florian Twente. Und wenn euch gefällt, was ihr hier jede Woche hört, dann empfiehlt uns weiter, schreibt uns eine gute Bewertung oder hinterlasst ganz viele Sterne. Darüber freuen wir uns riesig. Lob und Kritik schickt ihr am besten per Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Ich bin Antran, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Super, vielen Dank. Und bleib sitzen.
Ach ja, stimmt. Das Kalenderblatt gibt's ja auch noch.
Ja, mein Name ist Monika Dittrich. Ich bin Redakteurin von Der Rest ist Geschichte. Und für alle Fans dieses Formats habe ich noch einen anderen Tipp, nämlich das Kalenderblatt. Wir erinnern an die ganz großen Termine, an bedeutende Persönlichkeiten, Geburtstage, Todestage, Kriegsende, Vertragsschlüsse, aber manchmal eben auch an kleine, unbekannte, originelle Termine. Das Kalenderblatt. Jeden Tag neu in der Deutschlandfunk-App.